10. Februar 1968, Sonnabend, Tag der South Ferry. Eugene J. McCarthy, Senator der Demokraten von Minnesota, der gegen den amtierenden Präsidenten kandidieren will, wurde vom Weißen Haus und vom Pentagon gerügt, weil er behauptet habe, es seien taktische Atomwaffen für den Einsatz in Vietnam angefordert worden. Mr. McCarthy will das nicht gesagt haben. Höchstens, es würde ihn nicht wundern, wenn einige Generale nach Kernwaffen für Vietnam verlangten. Nach dem Tonband seiner Bostoner Fernsehinterviews hat er gesagt, »Naja, ich habe eine Forderung nach dem Einsatz taktischer Kernwaffen von irgendjemand erwartet. Es ist eine Tatsache, es hat bereits einige Forderungen nach ihrem Einsatz gegeben.« Der Pressesprecher des Weißen Hauses, George Christian, wurde gefragt, ob der Generalstab den Präsidenten um Genehmigung für den Einsatz von Kernwaffen gebeten habe, für den Fall, dass er nötig würde. Mr. Christian sagte, dass Mr. Johnson keine solche Entscheidung erwogen habe. J.W. Fulbright, Senator der Demokraten von Arkansas, hat den Außenminister gefragt, ob ein Bericht zutreffe, wonach am letzten Wochenende ein Spezialist für Kernwaffen nach Südvietnam gereist sei. Ein Sprecher antwortete, der Bericht entbehre jeglicher Grundlage. Die St. Louis Post-Dispatch sprach von Berichten, wonach die Vereinigten Staaten in Südvietnam taktische Waffen auf Lager gelegt hätten, für den Fall, dass die Kommunisten die alliierten Streitkräfte bei Khe Sanh zu überrennen drohten. Hohe Militärs nannten eine Lagerung nuklearer Waffen in einem so unsicheren Gebiet wie Vietnam lächerlich und äußerst töricht. Wenn die USA solche Waffen einsetzen wollten, könnten sie mit geringer Verzögerung herbeigeschafft werden. Am 26. Oktober 1938, einem Mittwoch, übernahm die Luftwaffe Jericho Lord. Diesmal hatte das Musikhaus Johannes Schmidt nicht um Ersatz der Kosten gebeten, sondern auf eigene Rechnung die Vorschriften für diesen Tag in der Stadt ausposaunt, sogar mit einem zum Lautsprecherwagen umgebauten Lieferauto. Johannes Schmidt wollte dies als seinen Beitrag zur nationalen Ehre verstanden wissen. Den ganzen Dienstagnachmittag fuhr er in eigener Person die Straßen auf und ab und noch auf die Dörfer und sagte in ganz steifem Hochdeutsch durch, dass die Häuser zu beflaggen seien und das Ding um 10 Uhr steigen werde. Dann war der Marktplatz von Jericho bestanden von mehr Leuten, als die Stadt Einwohner hatte. In der Mitte war ein längliches Viereck ausgespart durch knallweiße Fahnenstangen, die mit Tannengewinden verbunden und umwunden waren. Eine Abordnung Polizei aus Gnez hielt die drängende Menge von dem schwachen Zaun fern. Aber der alte Kreuz wand sich immer wieder durch die Absperrung, um sein Kunstwerk noch einmal zu bewundern. Noch kurz vor Beginn der Feierstunde verknotete er ein gelockertes Gebinde von Neuem, ganz ungeniert schimpfend auf die Lausejungen, die in seinem handwerklichen Rufe hatten schädigen wollen. Er meinte die Polizisten, die sich nicht immer vorgesehen hatten, und da sie weniger ergriffen waren als er, wurde er nicht verwarnt, sondern belächelt. Die Truppe fuhr mit der Eisenbahn nicht bis Jericho selbst. Jansen hatte die Bahnhofstraße als zu eng befunden für einen Auftritt mit Pracht und Donner. Die Soldaten waren schon in der Station Knesebeck, 3 Kilometer vor der Stadt, ohne Umstände ausgestiegen, sodass sie ankamen wie von nirgendwoher. An der Ziegelei intonierte die Kapelle den ersten Marsch, den Hohenfriedberger. Dort, in der Einmündung eines Weges, stand ein Mann um die 50, ein Kind an der Hand, und betrachtete die Neuankömmlinge in einer nicht aufgeregten, abschätzenden Art. Das Pflaster der Stadtstraße krachte und blitzte unter den beschlagenen Absätzen, und am Ende des Zuges fingen Jungen schon an, die abgesprungenen Beschläge an den Katzenkopfsteinen zu suchen. Von den Bürgersteigen her warfen Mädchen in der Uniform des BDM Blumen auf die Soldaten. Papenbrocks Edith reckte den Hals ganz hoch und manchmal versuchte sie hochzuspringen. Sie war so verloren an Lachen und Juchzen, dass sie Stellmann auf das Dringlichste am Arm packte. »Nein, nein«, sagte sie, und so verwackelte Stellmann 2 Aufnahmen. Hinter der Truppe klappten die Fenster zu. Die Bürger kamen auf die Straße gelaufen, dem Marktplatz zu, und ließen die Häuser zurück wie ausgestorben. 30 Sekunden vor 10 Uhr waren die Blauen auf dem Marktplatz in einem Karree mit der SA, dem NS-Reichskriegerbund und der Marine-SA angetreten. Friedrich Jansen, auf der mit Fahnen umhängten Tribüne allein, wusste, warum er seinen Mund öffnete wie zum Reden, zuklappte, abermals aufriss. Dann ging ihm auf, dass Pastor Brüßhaver wirklich wagte, die Glocken der Petrikirche nicht läuten zu lassen. Friedrich Jansen in seiner Wut riss sich zusammen und schleuderte ein erstes Wort aus seinem Hals. Es blieb unbekannt, denn nun zogen die Katholiken an ihrem Glockenstrang. So bemüht es klang, mehr als ein Gebimmel war es nicht und hörte gleich wieder auf, wie erschrocken. Nach wenigen Sätzen war Friedrich Jansen blind. Er sprach von dem Glück, das die Stadt über eine eigene Garnison empfinde, getragen, fest. Wie habe man in früheren Zeiten um Soldaten betteln müssen? Voll Selbstmitleid, drohend. Nun aber mache der Führer Wünsche vorausahnend, nein, wissend, sie zum Geschenk, predigend, demütig. Als Jansen aus der Rede des Nationalpreisträgers Heinkel in Rostock zitierte, vertrat er sich in seinem heiligen Schreck und gab als gegenwärtig mögliche Höchstgeschwindigkeit für Flugzeuge 900 Kilometer in der Stunde an. Heinkel hatte von 700 gesprochen. Und wenn nun noch ein ehrloser Feind die Waffe gegen das deutsche Volk erheben will, mitleidig, denn verziehen wir keine Miene, Grand Hotel. Gar nicht um ignorieren, Akademiker mitten im einfachen Leben. Denn sagen wir einfach, Kusch, Basedow kranker Hundehalter. Kusch, rief er. Wenn er das Wort Luftwaffe im Munde hatte, quoll ihm unerschöpflicher Speichel auf und er hätte nicht angeben können, was er da aussprach. Während Georg Svantenius aus Gnez im Namen der Ortsgruppe und der Kreisleitung dem Führer für den stolzen Tag dankte, etwas sauersüß von Neid, war Jansen immer noch rot im Gesicht und atmete schwer. Von den Fotografien, die Jansen in diesem Zustand zeigten, setzte Stellmann am nächsten Tag mehr ab als von jedem anderen Motiv. Als der Befehlshaber der Stammtruppe vortrat, wurde es unter den Leuten still, ähnlich wie in einer Schulklasse, die es noch mit einem ungeschickten Lehrer, nicht aber mit dem Schulrat aufnehmen mag. Der Oberstleutnant sprach mit gewöhnlichem Stimmton, gelassen, nahezu zivil. Er stellte sich mit Namen vor. Er sah um sich, so dass viele die Einbildung bekamen, sein Blick habe sie betroffen. Er dankte für den Empfang, wie es sich gehörte. Die Truppe werde um den Erwerb des vollgültigen Heimatrechts bemüht sein. Er kannte die Regeln der Gastfreundschaft. Er freue sich dieses Tages, gewichtigere Worte gebrauchte er nicht. Als die Katholiken läuteten, hatte er seine Miene zusammengenommen und den Kopf ein wenig vorgeneigt. Er erwies der Kirche Respekt. Er sprach mit einem hannoverschen Anklang, wie ein Nachbar. So wie er den Mund gutmütig offen hielt in Pausen, er hätte aus der Gegend stammen können. Langknochig, mit durchgearbeiteten Muskeln, die linke Schulter vorgenommen, wo er verwundet war. Als er für das Abspielen der beiden Nationalhymnen das Präsentieren der Gewehre befahl, waren die Silben klar zu unterscheiden. Es klang fremd und auf unbehagliche Weise verpflichtend. Der Mann war nicht leicht auszudenken. Dafür hatte er vorerst Kredit bei den Jerichoern. Auf den Fotografien, die Horst Stellmann von den folgenden Gelegenheiten anfertigte, ist Crespal nicht mehr zu finden. Nicht bei der Schlüsselübergabe vor der Hauptwache, nicht bei der Kranzniederlegung vor dem Ehrenmal für die Toten des Ersten Weltkrieges, nicht beim Platzkonzert von Luftwaffe und SA auf dem Markt. Crespal blieb auf dem Grundstück, räumte in der Werkstatt, rechnete seine Bücher durch, sonderbar ärgerlich über die Flugzeuge, die mit lärmenden Runden über der Stadt bei den Bewohnern sich anbiederten. Er ging doch vor das Haus und sah zu den Staffelkolonnen empor. Er stand vor seiner Scheune und betrachtete die Fahne, die am Nordgiebel über dem Weg hing. Er wanderte hin und her über das Grundstück, das Kinn in der Hand, durch die leeren Stuben, auch durch Lisbeths. »Es ist alles meine Schuld, Crespal.« »Jetzt ist das meine auch, Lisbeth.« Abends waren Festbälle angesetzt im Lübecker Hof, im Krug, im Schützenhaus, im Försterkrug. Die Crespals waren zudem im Schützenhaus gegangen. Und Lisbeth ließ 2,5 Stunden keinen Tanz aus. Sie war so munter, lachlustig, locker, ganz anders, als die Leute von ihr erzählten. Wenn sie einmal saß, so doch immer neben Crespal, eine Hand wie vergesslich, aber fest auf seiner Schulter. »Ich wollte noch einmal mit dir schlafen, Heinrich, bevor es zu Ende ist, meine ich.«